Zuhörer, wir heißen Sie jetzt bei Radio Neue Hoffnung ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht gleich Marcel Malgo zu Ihnen, doch vorher hören Sie eine Schriftlesung sowie ein Gemeindelied. Die Mitarbeiter des Missionswerkes Mitternachtsruf wünschen Ihnen viel inneren Gewinn und Gottes reichen Segen beim Zuhören dieser Botschaft.
Heute Morgen wird uns Marcel Malgo die Botschaft weitergeben und sein Thema lautet Brandstifter oder Friedenstifter. Ein sehr interessantes Thema. Wir freuen uns auf die Botschaft von dir, Marcel. Zuerst wollen wir jetzt die Schriftlesung vornehmen. Ich bitte Sie dazu aufzustehen und ich lese aus Matthäus Kapitel 5 die Verse 1 bis 12 aus der revidierten Elberfelder Übersetzung. Als er, Jesus, aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach, Glückseligen, die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren.
Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie alle gekommen sind. Wir haben gestern als Familie eine Andacht gelesen. Es ging unter anderem um Sadhu Singh, dieser indische Evangelist. Man hat ihm einmal gefragt, macht es Ihnen nichts aus, dass Sie so mit Ehre überschüttet werden? Dann hat er gesagt, nein, wenn mich jemand ehrt, dann geht das direkt zu Jesus. Ich habe dann meinen jüngsten Sohn gefragt, du, was habe ich jetzt gelesen, um was ging es? Dann hat er nachgedacht und sagte, du hast über einen Mann gelesen, der wurde mit Erde überschüttet. Dann habe ich gedacht, Moment, Ehre, Erde. Ach, sage ich, du hast das natürlich nicht verstanden, das Wort Ehre. Und das war auch so, er hat das todernst gesagt, ein Mann, der mit Erde überschüttet wurde. Ich habe gedacht, das ist doch ein Beispiel, wie es heute aussieht in der Welt und in der Gemeinde Jesu. Das Evangelium wird gepredigt, es wird klar gepredigt, die Welt will es nicht hören, sie hören manchmal mit Absicht anderes. Und in der Gemeinde Jesu, wir müssen uns fragen, wo wir stehen, wenn das Wort gelesen wird, wenn es vielleicht nicht so lieblich klingt, wenn es anders kommt, als wir denken. Was hören wir? Hören wir, was der Herr sagt? Oder hören wir mit Absicht etwas anderes? Das wollte ich zur Einleitung sagen zu diesem Thema. Brandstifter oder Friedensstifter. Nun sagen wir vielleicht, das passt gar nicht zusammen. Diese zwei Typen vom Mensch passen nicht zusammen. Brandstifter, Friedensstifter, schon gar nicht in ein Thema. Also es passt nicht zusammen. Aber ich möchte Ihnen versuchen zu zeigen, wie das eine das andere absolut ausschließt. Natürlich im geistlichen Sinne. Das heißt, ein Brandstifter im geistlichen Sinne kann nie ein vom Geist gewirkter Friedensstifter sein. Und andererseits kann ein wahrer Friedensstifter nie gleichzeitig ein Brandstifter sein. So einfach ist das. Vielleicht können Sie sich erinnern an die schreckliche Brandkatastrophe in Holland, Enschede. Eine Katastrophe, die eine Anzahl Opfer gefordert hatte und viele Menschen verloren ihr Haus, ihr Hab und ihr Gut. Man spricht nicht von Brandstiftung, aber man spricht von einer außergewöhnlichen, fahrlässigen Haltung der Verantwortlichen. Es gab da zwei Dinge, die waren äußerst fatal. Merken Sie sich das, was ich Ihnen jetzt sage? Erstens, es war ja eine Feuerwerksfabrik, die explodierte. Ja? Diese Feuerwerksfabrik stand inmitten eines Wohnviertels. Von daher auch die große Opferzahl, der enorme Sachschaden. Zweitens, das ist noch fast schlimmer, die umwohnende Bevölkerung wusste nicht, dass es sich um eine Feuerwerksfabrik handelte. Man meinte, es sei eine Papierfabrik. Also die wenigsten waren sich bewusst, dass sich in solch nächster Nähe hochexplosives Material in größter Menge befand. Das sind zwei ganz schlimme Dinge im Zusammenhang mit dieser Explosion. 16 Tote gab es dann, zahllose Verwundete und ein ganzer Stadtteil, der wurde mehr oder weniger dem Erdboden gleichgemacht. Jetzt bedenken Sie Folgendes. Das ereignete sich nur deshalb, weil durch irgendjemanden, bewusst oder unbewusst, Feuer gezündet wurde. Oder um es anders zu sagen, weil irgendwann ein Brandstifter am Werk gewesen war, sei es ungewollt oder gewollt. Das weiß man ja nicht so ganz genau. Natürlich stand diese Feuerwerksfabrik da mit all diesem explosiven Material. Das war an und für sich schon ein riesen Fehler. Aber sehen Sie, es musste zuvor etwas geschehen, damit dieses Feuerwerk in die Luft gehen konnte. Es musste, um es einfach zu sagen, irgendwo ein Brand gelegt werden. Brandstiftung verübt werden. Und dadurch entstand dann diese so große, schreckliche Katastrophe. Und wohlverstanden, es genügte ein ganz kleines Feuerchen. Also da hat nicht irgendjemand da ein Riesenfeuer entzündet. Vielleicht hat jemand einen Zigarettenstummel weggeworfen. Oder ein glühendes Zündholz. Oder sonst etwas. Und dann kam diese Explosion. Aber in dem Moment, wo es gezündet war, dieses kleine Feuerchen, konnte es sich zu einem der schlimmsten Stadtbrände Europas in den letzten Jahren entwickeln. Seinesgleichen können wir suchen in Europa. Ich habe an Folgendes gedacht. Ich lese Ihnen jetzt aus der Schrift einige Verse vor. Jakobus 3, Vers 5 bis 6. Dürfen Sie gerne aufschlagen. Jakobus 3, Vers 5 bis 6. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib, zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Bis soweit. Es ist nicht meine Absicht, heute zu sprechen über die Sünden der Zungen. Vielmehr möchte ich darauf hinweisen, welch eine verheerende Wirkung jede Sünde, ist sie noch so klein, im Leben eines Kindes Gottes haben kann. Es geht jetzt um Kinder Gottes, die sündigen, nicht die Welt, ja? Welch verheerende Wirkung kann es haben? Bildhaft wird uns das im Alten Testament geschildert. Ein Text, den Sie vielleicht kennen, Hohelied 2, Vers 15. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben. Denn unsere Weinberge haben Blüten bekommen. So wie kleine Füchse imstande sind, blühende Weinberge zu verderben, so sind kleine Sünden fähig, Kinder Gottes zu lähmen. Und vielleicht, und jetzt kommt das Verheerende, denken Sie an die Brandkatastrophe Enschede, und vielleicht sogar in seiner Umgebung Schaden anrichten. Und in diesem Sinne sind solche Sünden dann nichts anderes als geistliche Brandstiftung. Hebräer 12, Vers 15. Seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Hier steht das schwarz auf weiß. Durch einen bittere Wurzel können viele unrein werden. Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet, dass nicht nur erstens Gott selbst durch jede Sünde angetastet wird. Das ist das Schlimmste. Und zweitens ich zu Schaden komme. Das ist einleuchtend. Sondern dass drittens auch andere Menschen durch meine Sünden in Nöte kommen könnten. Und das ist geistliche Brandstiftung. Natürlich, ich möchte das klar sagen, dass wir jetzt nicht mit falschen Gedanken nach Hause gehen. Es ist nicht so, dass jede Sünde meines persönlichen Lebens, Ihres Lebens, die verheerende Auswirkung hat, dass meine ganze Umgebung verseucht wird. Natürlich stimmt das nicht. Das wäre eine Irrlehre. Aber es ist so, dass das in bestimmten Fällen möglich ist. Und das ist geistliche Brandstiftung. Darf ich Ihnen ein Beispiel geben, ja? Ich komme nachher noch darauf zurück. Denken Sie an einen Familienvater. Ich nehme jetzt mal uns Väter zuerst, ja? Der in bewusster Sünde lebt. Immerfort. Wird es ein Wunder sein, wenn vielleicht eins seiner Kinder auch auf Abwege geratet? Dann hat er geistliche Brandstiftung geübt. Immer wieder lesen wir in den Geschichtsbüchern des Alten Testamentes, was zum Beispiel über König Abia gesagt wurde. König Abia von Juda, 1. Könige 15, Vers 3. Da heißt es, das ist ganz traurig. Er wandelte in allen Sünden seines Vaters, die dieser vor ihm getan hatte. Und sein Herz war nicht ungeteilt beim Herrn, seinem Gott. Also, der Vater sündigte. Und der Sohn lebte in diesen Sünden weiter. Sehen Sie, der Vater hat Brandstiftung geübt. Das Feuer ging weiter. Ging auf den Sohn. Oder denken Sie an Älteste oder an einen Prediger einer Gemeinde. Das ist nur ein Beispiel. Wenn ein solcher in Sünde lebt, wird es dann erstaunlich sein, wenn in seiner Gemeinde vielleicht früher oder später Missstände entstehen. Ich denke nicht. In Malachi 2, Vers 8 sagt Gott zu den Priestern seines Volkes, ja? Priestern. Ihr aber seid vom Weg abgewichen und habt viele zu Fall gebracht durch falsche Weisung und habt den Bund mit Levi verdorben, spricht der Herr Zebaoth. Also, weil die Priester, man könnte sagen Älteste, ja? Prediger, Führer, weil sie sündigten, kamen viele zu Fall, hat Gott selber gesagt. Das ist geistliche Brandstiftung. Ich denke, wir unterschätzen die Tragweite von Vergehungen und Sünden. Und weil das so ist, gibt es heute manchen geistlichen Brandstifter in der Gemeinde Jesu. Die sitzen vielleicht hier und wir müssen uns alle prüfen. Das sind Menschen, die durch kleinere oder größere Sünden den Herrn, sich selbst und bisweilen auch ihre Umgebung in Nöte bringen. Sprüche 16, Vers 27, ein heilloser Mensch gräbt nach Unheil und in seinem Munde ist es wie ein brennendes Feuer. Genau so ist es mit jeder Sünde, die man dem Herrn nicht bekannt hat und die deshalb nicht vergeben ist. Sie ist ein brennendes Feuer und Feuer kann sich verbreiten. Und in diesem Sinne ist man dann eben ein geistlicher Brandstifter. Ich erinnere Sie jetzt ganz kurz an Achan, Altes Testament, die Geschichte ist bekannt. In Josua 22 wird noch einmal darauf Bezug genommen. Da heißt es Josua 22, Vers 20, versündigte sich nicht Achan, der Sohn Serachs, am Gebannten und kam nicht der Zorn über die ganze Gemeinde Israel, obgleich er nur ein einzelner Mann war, ging er nicht zugrunde wegen seiner Missetat. Also hier wird es klar gesagt, dass Achan selber zugrunde ging wegen seiner Missetat, aber auch, dass der Zorn über die ganze Gemeinde Israel kam. Wie wahr ist hier die Aussage aus Prediger 9, Vers 18, Weisheit ist besser als Kriegsgerät, aber ein einziger Sünder verdirbt viel Gutes. Jetzt denken Sie vielleicht Folgendes. Schön, diese Geschichte von Achan. Das ist doch Altes Testament. Wie kann man das heute anwenden auf die Gemeinde Jesu? Das passiert doch nicht mehr. Nun, ich habe es gesagt. Wir dürfen nicht sagen, jede Sünde kann verheerende Auswirkungen haben. Aber ich erinnere Sie noch einmal an diese neutestamentliche Aussage, die ich gelesen habe. Hebräer 12, Vers 15. Seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäumen, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Wissen Sie, wenn wir diesen Worte glauben und sagen, das steht geschrieben, dann bedeutet es, dass es Sünden gibt, die nicht nur den Herrn und mich antasten, sondern bisweilen auch andere, dass andere in Not kommen können. Denken Sie noch einmal an das Beispiel mit dem Vater. Ja? Wenn ein Sohn oder eine Tochter seinen Vater sündigen sieht, könnte es sein, ich sage es könnte, ich sage nicht, es ist so, ja? Könnte es sein, dass die Sünde des Vaters allmählich tief im Herzen des Sohnes Fuß fasst, dort anfängt zu wachsen und plötzlich lebt der Sohn in den gleichen Sünden wie der Vater. Könnte sein. Denken Sie nochmals an eine örtliche Gemeinde, dessen Leiter in Sünde leben. Besteht da nicht die Möglichkeit, dass sich langsam aber sicher ein Geist der Zerstörung verbreitet, wodurch mehr und mehr beschädigt wird? Ich möchte Sie alle bitten, unterschätzen Sie Sünde nicht. Sie sind nichts anderes als Brandstiftung. Auch wenn das Feuer nicht immer sofort sichtbar ist, kann es plötzlich in wilder Kraft ausbrechen. Sehen Sie, wir leben heute in der Zeit mit zwei Extremen. Es gibt Kinder Gottes, die sagen, ein Christ sündigt nicht mehr. Wir sind vollkommen. Das ist eine der größten Irrlehren, die es gibt. Glauben Sie das nie? Dann haben wir die andere Richtung. Die sagen, ach, wenn ein Christ sündigt, schwamm darüber, Jesus vergibt, es ist schon vergeben, sein Blut ist schon geflossen, schwamm darüber, kein Problem, kann immer wieder zurückkommen. Das ist so, ich kann zurückkommen, ich darf zu Jesus kommen, ich darf ihm jede Sünde bekennen, aber nehmt das nicht zu leichtfertig. Und wenn eine Sünde da ist und wir laufen vielleicht nur eine Stunde damit herum oder einen Tag oder eine Woche, dann sind sie daran, Feuer zu machen in der unsichtbaren Welt. Denn Sie als Kind Gottes laufen mit etwas herum, was dem Teufel gehört. Jetzt möchte ich auf einen wichtigen Punkt aufmerksam machen, was auch noch zu diesem Teil gehört, Brandstiftung. Paulus schreibt den Kolossen, und ich glaube, in anderen Stellen lesen wir dasselbe auch noch in anderen Worten, verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind. Kolosser 4, Vers 5. Was meint Paulus? Müssen wir gegenüber Nichtchristen, Ungläubigen anständig sein? Müssen wir sie nett behandeln? Müssen wir immer freundlich und geduldig vor sie treten? Ja, das denke ich schon, dass er das meint. Aber ich denke, es geht etwas tiefer. Vor allem sollten wir als Gläubige eines nicht tun. Als Christen, Kinder Gottes, in der Gegenwart von Nichtchristen in Sünde leben. Sie glauben es vielleicht nicht. Aber Weltmenschen konstatieren, ob ich, ob sie dementsprechend leben, was wir glauben und verkünden. Dass manche Weltmensch, der hat gesagt, ja, wenn das ein Christ ist, wenn der an Jesus glaubt, warum tut er denn das? Warum sagt er das? Warum geht er diesen Weg? Denken Sie nicht, dass die Welt die Bibel nicht kennt. Viele kennen die Bibel. Viele kennen die Aussagen der Schrift. Viele wissen genau, wie Christen zu leben haben. Und wenn ich als Christ in Sünde lebe und ein Weltmensch sieht das, wissen Sie, was dann passiert? dann betreibe ich Brandstiftung in der schlimmsten Weise. Und jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel. Ein ganz ernstes Beispiel. Jona. Jona ist als Sohn Israels und als Prophet des Herrn ist er ein Bild eines jeden an Christus gläubigen Menschen. Da war das Volk Israel, das Bundesvolk, Gottes Volk, Gottes Eigentum, und da war die ganze übrige Welt, Heiden, Nationen, Ungläubige. Und da ist Jona, der Prophet, ein Gläubiger des alten Bundes, jemand, der glaubt an den Schöpfer, an den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Tja, und nun wissen wir, und ich lese es ganz kurz, dass Jona einen Auftrag bekommt. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona: Mache dich auf, geh in die große Stadt Ninive, predige wieder sie, ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Das war ein klarer Auftrag, das wissen wir alle. Und ich denke, was wir auch wissen, das ist, dass Jona nicht nach Ninive ging, sondern nach Tarsis. Ganz einfach, weil er nicht den Auftrag des Herrn erfüllen wollte. Damit sündigte der gläubige Mann Jona vor seinem Gott. Und jetzt Frage: Wer kamen dadurch in größte Nöte? Wer kam beinahe um wegen dieser Sünde des Jona? Die ungläubigen Schiffsleute. Nachdem Jona das Schiff bestiegen hatte, um nach Tarsis zu fahren, heißt es in Jona 1, Vers 3, er wollte da mit dem Herrn aus den Augen kommen. Und dann ließ eben der Herr diesen Sturm aufkommen. Und dann heißt es Jona 1, Vers 5, die Schiffsleute fürchteten sich, schrien, ein jeder zu seinem Gott. Sie warfen die Ladung über Bord, damit das Schiff leichter würde. Diese Männer kamen, obwohl sie das anfänglich nicht merkten, durch die Sünde des Jona, eines an gottgläubigen Mann, in größter Bedrängnis. Sie glaubten nicht. Es waren Heiden, die hatten ihre eigenen Götter. Aber da war der Mann, der an Gott glaubte, Jona, das Bild eines Kindes Gottes. Er sündigte. Und die ganze Besatzung kam fast um. Es hat nicht geholfen, dass sie die Ladung ins Meer geworfen hatten. Sie warfen das Los. Gott hat das hier bestätigt, denn das Los traf den Jona. Jona 1, Vers 7. Einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Somit wurde der an Gott gläubige Jona, stellen Sie sich das vor, als Ursache dieser großen Not angewiesen, die damals dieses Schiff und seine Besatzung getroffen hatte. Jona gab es zu. Jona 1, Vers 12, ich weiß, dass um meinetwillen dieses große Ungewitter über euch gekommen ist. Da warfen sie ihn ins Meer und es wurde still und ruhig. Jetzt denkt vielleicht jemand, ach, das ist wieder sowas. Altes Testament, Jona, wie kann man das so anwenden? Stimmt das? Wissen Sie, ich sage Ihnen mal etwas ganz persönlich. Ich glaube, das ganze Alte Testament, jede Geschichte, jeder Vers, jedes Wort, es hat uns allen was zu sagen, im Lichte des Neuen Testamentes, der Botschaft Jesu Christi. Und jetzt will ich Ihnen was sagen in Bezug auf Jona, auf diese Geschichte. Ja? Dadurch, dass Jona nicht entsprechend seiner Berufung lebte, nämlich was? Als gläubiger Israelit, drohte einer ganzen Reihe von Männern der qualvolle Tod des Ertrinkens. Und so ist es heute im geistlichen Sinne in der Gemeinde Jesu, vielleicht hier in unserer Gemeinde. Dadurch, dass wiedergeborene Christen sich erlauben, in gewissen Sünden zu leben und damit nicht gemäß ihrer hohen Berufung leben, drohen Weltmenschen im Meer ihrer Sünde zu ertrinken. Denn wenn ich als Christ in Sünde lebe, dann fehlt mir jede Vollmacht, um ein lebendiges Zeugnis zu sein von Jesus. Weil dann erstens Jesus nicht aus mir leuchtet und ich zweitens deshalb nie ein Anziehungspunkt sein werde für Weltmenschen, wodurch drittens die besten Gelegenheiten verloren gehen und Menschen in ihrer Umgebung, die vielleicht hätten aufmerksam werden müssen und fragen müssen, was hast du, was ich nicht habe, die gehen unter ins im Meer ihrer Sünden wegen unserer Sünde. Menschen gehen verloren, die hätten gerettet werden können. Das ist eine ernste Sache. Lasst es uns heute sagen. Geistliche Brandstiftung Das ist nichts anderes als Geduld der Sünden in unserem Leben. Kann eine schreckliche, enorme Tragweite haben. Ich sage Ihnen, es wurde mir selber Wind und Weh, als ich mir das aufgeschrieben habe. Und ich rufe Sie auf, dass Sie vom Lager der Brandstifter, falls das bei Ihnen zutrifft, heute noch auf die Seite der Friedensstifter hinüberwechseln. Was ist das pure Gegenteil von einem Brandstifter? Nicht die Feuerwehr. Friedensstifter! Ein Brandstifter legt Feuer. Ein Friedensstifter löscht Feuer. Ja, das ist die geistliche Feuerwehr. Ein Brandstifter wirkt Zerstörung. Ein Friedensstifter baut immer auf. Ein Brandstifter bringt den Tod. Ein Friedensstifter führt zum Leben. Merken Sie sich das? Und jetzt sind wir bei den Friedensstiftern. Und ich bin so froh, der Freddy hat es gelesen. Das finde ich immer Geistesleitung, wenn das geschieht. Friedensstifter werden durch Jesus Christus selbst was genannt? Söhne Gottes. Der Freddy Peter hat es vorgelesen. Jesus sagt es. Matthäus 5, Vers 9. Glückselig die Friedensstifter. Sie werden Söhne Gottes heißen. So, jetzt wissen wir das natürlich, dass wir als gläubige Christen sind. Wir was? Kinder Gottes. Wissen wir hoffentlich alle, ja? Wir wissen, dass wir uns durch Christus zu den Söhnen Gottes zählen dürfen. Aber es ist so wie mit allem, was wir in Jesus sind. Wer ist ein Heiliger? Wer ist geheiligt? Ja, ich bin kein Heiliger. Ich bin in und durch Christus geheiligt. Das muss ich irgendwie offenbaren. Das heißt, ich muss streben, in Jesus zu sein. Dann kommt das, was zum Vorschein, was ich sein darf in Christus. Und so ist es auch mit Gottes Söhne, Kinder Gottes. Sehen Sie, ich sage es jetzt einmal ganz konkret in Bezug auf unser Thema. Damit dieser Titel Söhne Gottes oder Kinder Gottes völlig zu seinem Recht kommt, damit diese Berufung in unserem Leben sichtbar wird, bedarf es dieser besonderen Eigenschaft. Wir müssen Friedensstifter sein. Ich lese Ihnen jetzt ein Wort, und das ist sehr bekannt und doch sehr missverstanden oder für viele ein Problem. Es geht hier über Frieden, Hebräer 12, Vers 14. Jagt dem Frieden nach mit jedermann, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also der ganze Text heißt, jagt dem Frieden nach und der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Jagt dem Frieden nach mit jedermann, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also das ist ein Wort, das hat viele Fragen aufgeworfen. Was bedeutet es? Vielleicht darf ich es im Zusammenhang unseres Themas so sagen. Friedensstifter können hier auf Erden im großen Maße den Herrn mit ihrem geistlichen Auge sehen. Aber das wiederum ist es, was sie als Söhne Gottes auszeichnet. Also wer wirklich ein Friedensstifter ist, wer diesem Frieden nachjagt, hier auf Erden, als Kind Gottes, im biblischen Sinne, das erkläre ich Ihnen nachher, der kann Jesus mehr und mehr sehen und erkennen, geistlich, hier schon auf Erden. Was das im Himmel bedeutet, das kann ich Ihnen nicht erklären. Man sagt, ohne Heiliger wird niemand den Herrn sehen, ja, dass man im Himmel vielleicht wenig von Jesus sieht. Ich kann mir das nicht vorstellen, denn es steht geschrieben, der Himmel ist voll von der Herrlichkeit Jesu. Es hat da kein Licht, keine Lampe. Warum? Jesus ist das Licht. Er füllt den Himmel, alles in allem. Also sehe ich Jesus. Aber denken Sie jetzt mal hier auf Erden. Friedensstifter, die Söhne Gottes genannt werden, die werden Jesus sehen. Immer mehr, immer mehr. Was aber ist das nun ein Friedensstifter? Und das kommt jetzt kommt die wichtige Frage. Was ist das ein Friedensstifter? Was bedeutet es, wenn Jesus sagt, habt Salz bei euch und habt Frieden untereinander? Was bedeutet es, wenn Paulus schreibt, ist möglich, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden? Was bedeutet das? Muss ich jetzt mit großem Einsatz innerlich danach streben, zu einer friedvollen Haltung zu kommen? Muss ich mich dazu zwingen, mit allen Menschen in Frieden zu leben? Muss ich konkret dafür sorgen, dass nur noch Gedanken des Friedens mein Denken prägen. Also bitte, ich glaube schon, dass das alles dazugehört. Ich muss Einsatz zeigen, wenn es um den Frieden geht. Aber schlussendlich macht mich das nicht zu einem Friedensstifter. Wissen Sie, es geht hier um etwas ganz anderes. Lasst uns, um diese Sache Klarheit zu bekommen, eine sehr bekannte Stelle aufschlagen. Galater 5, 22 und 23. Galater 5, 22, 23, die neunfache Frucht des Geistes. Es sind keine neun Früchte, es ist die neunfache Frucht des Geistes. Es heißt da, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Was sehen wir hier? Friede ist ein Teil der neunfachen Frucht des Geistes. Also, das bedeutet zunächst Folgendes. Wenn ich wirklich ein vom Geist geführter Friedensstifter sein will, dann einzig und allein durch den Heiligen Geist. Und hier haben wir einen ganz wichtigen Punkt erreicht. Ja? Also das bedeutet, dass der Heilige Geist mir das gibt, was mich zu einem Friedensstifter macht. Wie geht das jetzt vor sich? Ganz praktisch. Ganz praktisch. Wie sieht das Teil Friede in dieser neunfachen Frucht des Geistes aus? Was ist hier Friede in Substanz? Was gibt mir der Heilige Geist? Und jetzt habe ich Ihnen etwas zu sagen, das erfreut mich immer wieder selber. Alles, was der Heilige Geist uns gibt, hat immer mit Jesus zu tun. Glauben Sie mir, der Geist Gottes, der Heilige Geist, schenkt Ihnen nie etwas, was nicht in irgendeiner Weise mit Christus zu tun hat. Das ist ein Barometer für Sie. Wenn Sie irgendwo sind, in einer Versammlung oder eingeladen sind, und man sagt Ihnen, der Heilige Geist ist hier, dann prüfen Sie es. Prüfen Sie es, indem Sie sich fragen, über was wird geredet? Über Jesus? Wenn nur über das Wetter gesprochen wird und weiß nicht was alles, dann ist das nicht vom Heiligen Geist. Warum? Der Heilige Geist hat eine Aufgabe, eine einzige Aufgabe. Was ist das? Jesus selbst sagt es uns. Er, der Heilige Geist, will mich, Jesus, in euch was? Verklären. Verklären, das ist sein Auftrag. Ich lese Ihnen das kurz vor. Johannes 16, 13 und 14. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht aus sich selber reden. Das ist wichtig, ja? Was er hören wird, das wird er reden. Was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Er wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird es nehmen und euch verkündigen. Kann es klarer? Kann es klarer? Alles, was der Heilige Geist Ihnen gibt, hat in direktester Weise mit Jesus zu tun. Und wenn jemand sagt, das ist vom Geist und Sie finden Jesus nicht, dann lassen Sie es. Also, wenn das nun so ist, dass die neunfache Frucht des Geistes in jeder Weise mit Jesus zu tun hat, dann bedeutet das, dass die Substanz Friede, dieser Teil dieser Frucht, die jeder Friedensstifter benötigt, einzig und allein in Jesus zu finden ist. Wenn also der Heilige Geist diese neunfache Frucht, von der ein Teil Friede ist, in uns wachsen lassen will, vielleicht ganz aufs Neue, was wird er dann tun? Dann wird er Sie und mich mit Christus erfüllen. Wenn Sie mit Christus erfüllt sind und ich, durch und durch, dann haben Sie die Substanz Frieden in sich. Und das macht Sie zum Friedensstifter. Und jetzt sage ich es ganz einfach, ein vom Geist gewirkter Friedensstifter ist nichts anderes als ein Mensch, der voll von Jesus ist. So simpel ist diese Botschaft. Lass uns das betrachten. Schon im Alten Testament, die Ankündigung der Geburt Jesu, lesen wir über diese herrliche Eigenschaft Friede, die eine der Charakterzüge des Lammes Gottes ist. Jesaja 9, Vers 5. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater. Und was? Friedefürst. Also schon diese Aussage bezeugt, unmissverständlich, dass wahre Friedensstifter nichts mit der Sorte von Menschen zu tun haben, die wie amerikanische Außenminister in der ganzen Welt herumgondeln und viele Gespräche führen. Das machen sie jetzt wieder nächste Woche, Camp David. So ein Unsinn. Es kostet nur Geld. Friedensstifter sind Menschen, in deren Leben der Friedefürst vollkommen 100% Eingang erhalten hat. Und nun ist es nicht so, dass der Friedensstifter deshalb, dass jeder Friedensstifter deshalb den Friedenfürst braucht, weil er eben der Friedefürst ist, sondern deshalb, weil dieser Friedefürst einen Weg geschaffen hat zu dem einen wahren Frieden, welcher unentbehrlich ist für jeden Friedensstifter. Kolosser 1, Vers 19 und 20. Es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Frieden durch sein Blut. Alle, die durch diesen Weg, durch sein Blut am Kreuz zum Frieden gekommen sind, haben von dem Tag an erstens Frieden mit Gott. Stellen Sie sich das vor. Römer 5, Vers 1. Und zweitens ist Christus Jesus für sie nichts weniger als der personifizierte Friede. Epheser 2, Vers 14. Denn er ist unser Friede. Und diese Auswirkung, die Auswirkung dieser herrlichen Worte, er ist unser Friede, hat Jesus so zusammengefasst. Johannes 14, 27. Denn Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und jetzt verstehen wir alle, was Friedensstifter sind. Nichts anderes als Menschen, die erfüllt sind mit dem Friedefürst. Sind wir das? Dann ist die einzige und wichtigste Voraussetzung geschaffen, dass ich zum Beispiel mit meinem Bruder, mit meiner Schwester in Frieden leben kann, auch dann, wenn die mir schwer auf der Seele liegen. Das kennen wir doch alle. Paulus schreibt, das ist ein herrliches Wort, 2. Korinther 5, 16, darum kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Das heißt mit anderen Worten, wir sehen in unseren Brüdern und Schwestern nicht in erster Linie den Menschen, sondern wir sehen Christus in ihm. Ich sage Ihnen Folgendes, je mehr Sie erfüllt sind mit Christus, dem Friedefürst, je mehr werden Sie Ihren Nächsten, der Ihnen vielleicht auf die Nerven geht, ich sage es mal ganz klar, können Sie mit Ihrem Nächsten in Frieden verkehren. Ich kannte einmal zwei Brüder im Herrn, die waren sehr zerstritten, hatten immer Probleme miteinander und die waren verzweifelt, der eine besonders, was muss ich tun, was muss ich tun? Und eines Tages kommt der Freudenstrahl zu mir und sagt, du, jetzt ist alles gut. Ich habe angefangen, für den anderen zu beten, ganz viel zu beten. Ich habe angefangen, Jesus in ihm zu sehen. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, ich habe den Herrn gesehen. Und plötzlich sehe ich den Bruder, nicht mehr mein Streitkumpan. Und das war herrlich. Ich habe bereits zitiert, Römer 12, 18, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Wissen Sie, das bedeutet auch mit denen, die uns Schwierigkeiten machen. 1. Petrus 2, Vers 18, die Hausknechte seien mit aller Furcht den Herren untertan, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Wunderlichen. Friedenstifter. Ich glaube, hier sagen zu dürfen, dass Christen untereinander und auch mit Menschen dieser Welt viel mehr in Frieden leben könnten, wenn der Friedefürst sie durch und durch erfüllen könnte. Also, zusammenfassend können wir Folgendes sagen. Wir haben eines nötig. Was? Wir müssen erfüllt werden von Jesus. Und jetzt lautet die Frage, und das ist mein letzter Punkt. Wie werden wir das? Voll von Jesus. Wie geschieht das? Auf diese Frage gibt es verschiedene Antworten. Alle haben ihre Richtigkeit. Ich hätte hier einige Punkte, die ich erwähnen könnte. Ich beschränke mich jetzt auf etwas, an das wir in diesem Moment nicht denken. Es ist klar, der Heilige Geist will Jesus verklären, groß machen, mich erfüllen mit ihm. Aber ich muss diesem Wirken stattgeben. Ich muss Ja sagen. Und was könnte das bedeuten? Gehen Sie ins Alte Testament zum Propheten Elia. Kurz vor seiner Himmelfahrt stellte er seinem Nachfolger Elisa eine Frage, eine ganz wichtige Frage. 2. Könige 2, Vers 9. Als sie hinübergekommen waren, sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Also, Elia stand vor seiner Himmelfahrt, Elisa sein Nachfolger, und es ist die Frage: Elia, was willst du haben? Elisa, was willst du haben? Was soll ich dir geben? Elisa hat nicht lange nachgedacht, er antwortete sehr direkt. 2. Könige 2, Vers 9. Dass mir zwei Anteile von deinem Geist zufallen. Das bedeutete mit anderen Worten, dass Elisa um die doppelte Vollmacht und Kraft bat, die Elia besaß. Das war nicht wenig, nicht wahr? Wissen Sie, es ist nicht wenig, wenn Sie den Herrn bitten: Herr, erfülle mich durch und durch. Herr, lass die Fülle deiner Herrlichkeit in mir wohnen. Das ist nicht wenig, das ist sehr viel. Und die Frage ist, ob sie es ertragen, wenn er das tun würde. Aber er will sie erfüllen. Zurück Elia und Elisa. Er möchte das doppelte Anteil haben vom Geiste Elias, der Elisa. Er kommt die Antwort des Propheten Elia, 2. Könige 2, Vers 10. Du hast Schweres erbeten. Und jetzt hören Sie zu. Doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen. Wenn nicht, so wird's nicht sein. Mit anderen Worten, Elisa, du musst jetzt emporblicken. Und wenn du mich siehst im Emporblicken, dann werden dir zwei Anteile meines Geistes zufallen. Du wirst da mit meinem Geiste in überfließender Weise erfüllst. Wenn du aber auf den Boden blickst, währenddem ich weggehe, dann vergiss alles. Und so geschah es, 2. Könige 2, Vers 11 und 12 und 14, als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander. Und Elia fuhr im Bett gen Himmel, Elisa aber sah es. Vers 14, und Elisa nahm den Mantel, der Elia entfallen war, schlug ins Wasser und sprach, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und schlug ins Wasser, da teilte sich das Wasser nach beiden Seiten, Elisa ging hindurch. Was ist geschehen? Elisa hat tatsächlich die zwei Anteile, das Doppelte, vom Geiste des Elias empfangen. Man könnte es jetzt so sagen: Er wurde in gewaltiger Weise mit dem Geiste der Kraft und Vollmacht des Elia erfüllt. Und der Beweis, dass das so ist, ist ja dieser Mantel. Nicht wahr, der Mantel des Elia, das ist ja das Symbol der Kraft und der Vollmacht des Elia, der fiel herunter. Und ich habe es Ihnen gelesen, Elisa nimmt den Mantel auf, geht an den Jordan, schlägt ins Wasser und sagt, wo ist der Gott Elias? Elia hatte das vorher gemacht. Er schlug mit dem Mantel, das Wasser teilte sich. Jetzt Elisa mit demselben Mantel. Wo ist der Gott Elias? Mit anderen Worten, habe ich das jetzt empfangen? Ich habe hinaufgeschaut. Habe ich es bekommen? Und er versucht es. Und er schlägt mit dem Mantel. Und was geschieht? Er hat die gleiche Kraft, Vollmacht. Auf ihm ruht der Geist Elias. Ja, meine Brüder und Schwestern, Sie verstehen doch hoffentlich, was ich jetzt Ihnen sagen möchte. Wie geschah das alles? Wie? Auf welchem Wege? Elia hatte dem Elisa gesagt, ich lese es noch einmal, wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird es geschehen. Wenn nicht, so wird es nicht sein. Mit anderen Worten, wenn du emporblickst, Elisa, und mich siehst, dann werden dir zwei Anteile meines Geistes zufallen. Du wirst wunderbar mit meinem Geist erfüllt. Wenn nicht, bekommst du nichts. Und so hieß es dann, wir haben es gelesen, und Elia fuhr im Wagen gen Himmel, Elisa sah es, und dann, das Wasser teilte sich nach beiden Seiten. Elisa ging in der Kraft und der Vollmacht des Elia zurück. Dadurch, dass Elisa emporblickte und Elia sah, wurde er in gewaltiger Weise erfüllt mit dem Geiste des Elia. Wie lautete unsere Frage vorhin? Die Frage lautete, wie werden wir erfüllt mit Jesus? Was ist das Bestreben des Heiligen Geistes? Hier ist die Antwort. Wir werden erfüllt mit Jesus Christus, indem wir einmal ganz aufs Neue unser geistliches Auge nach oben richten, um ihn zu sehen, den Herrn. Wissen Sie, warum Sie nicht erfüllt sind mit Jesus? Warum wir das vielleicht in diesem Moment nicht sind? Wir sehen immer nur das, was vor Augen ist. Wir sehen nach unten. Wir sehen unsere Probleme. Wir sehen die gegenwärtige Welt und so weiter und so weiter. All das Fleischliche, all das Irdische. Und vielleicht, dass wir schon lange nicht mehr hinaufgeblickt haben, habe gesagt, Herr Jesus, wie es auch sei, wie die Situation auch sei, im Glauben erblicke ich dich jetzt. Und ich erfasse dich im Glauben. Und du erfüllst mich mit deinem Wesen. Das ist alles. Elia ist ein Bild, das auf Jesus zeigt. Elisa verkörpert den einzelnen Gläubigen. Wie wurde Elisa mit dem Geist Elias erfüllt? Indem er nach oben blickte. Und ich versichere Ihnen, in dem Moment, wo der Elisa gedacht hätte, naja, der geht jetzt, okay, ich auch, und hätte auf den Boden geblickt oder zum Jordan, er hätte nichts bekommen. Denken Sie, dass das umsonst geschrieben steht im Alten Testament? All das weist hin auf Jesus. Wenn Sie anfangen, wirklich nach oben zu blicken, aus Ihrer Trübsal heraus, die vielleicht groß ist, ich sage ja nicht, dass sie nicht da ist, aus Ihrem Krankenlager heraus, wenn Sie anfangen, in Ihrer ganzen Situation einmal im Glauben den Blick nach oben zu richten, dann kann der Heilige Geist Sie erfüllen mit Jesus. Der Heilige Geist zwingt nämlich nicht. Wohlverstanden. Er tut es da, wo er darf. Lasst uns nach oben blicken, um Jesus zu sehen. Denn indem wir ihn mit unserem geistigen Auge erblicken, werden wir mit ihm erfüllt. Der Hebräerbrief sagt es so schön, Hebräer 12, Vers 2, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Wissen Sie, was das im Urtext bedeutet? Ich habe es nachgeschlagen. Das bedeutet wegsehen von etwas, um auf etwas anderes zu sehen, hinschauen auf etwas. Und wir sind keine Chamäleons. Die können so gucken, nicht wahr? Der sieht das und das. Gott sei Dank haben wir nicht solche Augen bekommen. Wir können nur in eine Richtung gucken. Entweder nach oben oder nach unten. Sie können wählen. Und möchten Sie hören, was geschieht, wenn Sie auf Jesus sehen, wenn Sie mit ihm erfüllt werden? Möchten Sie hören, wie dieses Erfülltwerden sich äußert? Ich lese es Ihnen vor. Psalm 34, Vers 6. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Hören Sie? Sie, der sie in Trübsal sitzen, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Die größte Freude, die ein Kind Gottes auf Erden erfahren kann, betrifft das Erfülltwerden mit Jesus. Glauben Sie mir. Nichts anderes, nichts anderes. Der Psalmist hat davon gesprochen. Ich lese es Ihnen vor. Psalm 16, 8 und 9. Der Psalmist sagt, hören Sie zu. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Also anders gesagt, ich sehe ihn. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Hören Sie es? Ich sehe den Herrn alle Zeit. Ich blicke nach oben und mein Herz freut sich und meine Seele ist fröhlich. Lasst uns aufsehen auf Jesus. Auf diese Weise werden wir erfüllt mit Jesus. Wodurch wir was? Wir kommen zum Thema zurück. Friedensstifter werden. Friedensstifter. Da müssen Sie nicht auf den Bruder zugehen und sagen, guten Tag. Verstehen Sie? Dass Sie jetzt nach Hause gehen und denken, naja, das ist ja das Schlimmste, was ich mit dem schon erlebt habe. Ich grüße ihn jetzt freundlich. Sie sehen Jesus und sie gehen auf ihn zu, natürlich, normal. Denn wenn er gläubig ist, sehen sie Jesus in ihm, mag er noch so vieles falsch gemacht haben und sie sind geschädigt. Wenn sie Jesus sehen, sind sie Friedenstifter. Wissen Sie, das ist so wunderbar. Die Welt reist herum, der Clinton weiß nicht mehr alles. Die müssen sich vorbereiten, die müssen etwas tun, die müssen reden, Forderungen stellen. Sie müssen nichts als hinsehen auf Jesus und der Friedefürst wird sie erfüllen. Und sie sind ein Friedensstifter. Ich sage Ihnen, wenn wir das alle tun würden, ganz aufs Neue, also das wäre wunderbar, auch hier in dieser Gemeinde und in Ihrer Familie und so weiter und so fort. Ich möchte zum Schluss kommen mit drei Psalmworten und einem Wort aus dem Neuen Testament. Psalm 25, 15, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Psalm 123, Vers 2, siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hände ihrer Herren sehen, wie die Augen der Magd auf die Hände ihrer Frau, so sehen unsere Augen auf den Herrn. Hören Sie. Psalm 141, Vers 8, ja, auf dich, Herr, sehen meine Augen. Und zum Schluss Matthäus 17, Vers 8. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Das macht sie zum Friedensstifter. Möge das in unserem Leben herrliche Wahrheit werden. Denn dadurch werden wir mit Jesus erfüllt, wodurch wir Friedensstifter werden. Ich frage, sind hier Brandstifter? Sie wissen jetzt, was ich meine, ja? Sind hier Brandstifter? Wechseln Sie heute ins Lager der Friedensstifter. Den Weg wissen Sie jetzt. Amen.
Liebe Zuhörer, Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema Brandstifter oder Friedensstifter. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Und wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!